Lesebühne, Text, Genuss und Schnaps plus Vorträge.
Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Lesebühne, Text, Genuss und Schnaps plus Vorträge. Heute haben wir Amri Chuba zu Gast, der mit seinem Roman Im Takt einer Beutelratte und anderer Terroristen erschienen im Autumnus Verlag bei unserer Lesebühne in der Bowling World Hannover im vergangenen Oktober zu Gast war. Hallo Amri.
Hallo.
Wie üblich sind wir natürlich zu zweit. Am anderen Mikrofon sitzt wie immer Jan. Hallo Jan.
Hallo.
Beginnen wir mit der wichtigsten Frage. Was habt ihr denn dieses Mal an Getränken vor euch?
Ich fange einfach mal an. Ich habe ein Craft-Bier, ein leckeres Pale Ale aus dem Hause Brewdog dabei.
Ja, ich habe tatsächlich ein, obwohl ich gerade in Berlin sitze, habe ich einen Kraichgauer Weißen Burgunder. Trocken, kalt und ja, Kraichgauer deswegen aus Baden, weil ich da ja ursprünglich auch herkomme. Also hat ganz gut gefasst. Ja, warum nicht?
Ich trinke dieses Mal Kakao und wir haben schon festgestellt, dass ich da eigentlich Amaretto reinmachen müsste, damit wir bei unserem Schnapsmotto bleiben, aber dieses Mal nicht. Vielleicht nächstes Mal.
Ja, du hast schon angefangen, du bist aus dem Kraichgau und jetzt aber gerade in Berlin.
Also ich bin in Kraichgau aufgewachsen. Kraichgau ist eine Weinregion. Ich nenne es auch immer Hobbitland, weil es relativ hügelig ist. Also und das ist in der Nähe von Karlsruhe quasi. Und da bin ich aufgewachsen, habe ich auch angefangen zu studieren und bin dann aber irgendwann nach Bremen gezogen, habe dann eine wunderschöne Zeit gehabt, habe dann lange in Bremen gewohnt und bin jetzt seit 3 Jahren zufälligerweise, also schon immer mal gereist, aber eher durch den zufälligen Job, den ich bekommen habe, tatsächlich in Berlin gelandet.
Als Barkeeper im Moment hast du geschrieben.
Momentan als Barkeeper, ja, aber für diesen Job bin ich nicht nach Berlin gekommen. Aber es hat mir so ergeben.
Und wo muss man hinkommen, wenn man sich von dir Getränke servieren lassen will?
Also es ist ein bisschen Schleichwerbung, aber in das schöne Charlottenburg in die Schnitzelei.
Schnitzelei?
Ja, das ist ein relativ erfolgreiches Restaurant mit deutscher und österreichischer Küche und ja, man muss tatsächlich reservieren und die Leute kommen tatsächlich nicht wegen meinen Drinks, sondern wegen den Schnitzel und kann man empfehlen.
Kriegt man da auch vegetarisches Schnitzel?
Ja, ja. Man kann vegetarisches Cordon Bleu bestellen und ein Ziegenkäseschnitzel, was auch zu empfehlen ist tatsächlich.
Cool, ja, dann komme ich mal vorbei. Inspiriert dich dein Barkeeper-Job dann auch manchmal beim Schreiben?
Nee, das ist eigentlich eher umgekehrt gewesen. Ich bin zum Barkeeper-Job gekommen wegen dem Schreiben. Also ich habe mein Debütroman ist ja Im Takt einer Beutelratte und das durfte ich ja bei euch auf der Lesebühne schon vorstellen letztes Jahr, worüber ich mich immer noch dankbar bin und mich sehr, sehr gefreut habe. Und dieses Buch ist die Ideen zu diesem Buch sind auf einer Reise entstanden. Ich habe dann mein Studium abgeschlossen, wusste nicht genau, was ich machen will, beziehungsweise mir dann einen Lebenstraum erfüllt und bin dann ein halbes Jahr durch Indien gereist. Und in dieser Zeit kamen da relativ viele Ideen zusammen und da ich schon immer schreiben wollte oder ein Buch schreiben wollte, dass es jetzt dieser Roman wird, das war jetzt tatsächlich dann ja auch ein bisschen Schicksal oder Zufall. Und habe dann in Indien auch die letzten Monate angefangen, an dem Buch schon zu arbeiten. Und als ich dann zurückkam und finanziell relativ gut ausgebrannt war, hat mir halt die Frage gestellt, was ich jetzt mache. Und da ich keinen 40-Stunden-Job wollte mit richtig viel Verantwortung und so weiter, weil ich den Fokus auf das Buch legen wollte, hat ein Freund zufällig gesagt, dass bei ihm in der Kneipe, dass man in Bremen also einen Barkeeper sucht und dass er sich das gut bei mir vorstellen könnte, dass ich zum Publikum passe. Und um quasi dieses Buch quer zu finanzieren oder mein Zimmer zu behalten, sagen wir mal so, habe ich dann als Barkeeper da angefangen. Und dann habe ich dann 3 Nächte die Woche gearbeitet und den Rest der Zeit, so gut wie es ging, an dem Buch gearbeitet. Und das Buch wurde dann jetzt irgendwann mal fertig und diese Barkeeper-Nummer war aber, macht mir Spaß und ja, wie du sagst, man trifft sehr viele sehr interessante Menschen zu sehr komischen Zeiten und in sehr komischen Zuständen. Es ist ein Job, den du irgendwie weltweit wahrscheinlich machen kannst, wenn du gut bist und wo du relativ viel hörst und auch wirklich tatsächlich auch Inspiration bekommen kannst.
Also auch in der Schnitzelei in Charlottenburg, das klingt ja eher nicht so nach Absturzkneipe.
Nee, das ist tatsächlich was anderes. Also das erste Mal, dass ich so richtig Gastro mache mit Essen und so weiter. Und das ist eine ganz andere, also der Stresslevel ist viel höher und dann arbeitest du auch nicht mit Gästen, sondern eigentlich eher mit deinen Bedienungen. Das ist jetzt auch einfach, ich möchte jetzt Ende September möchte ich wieder oder Anfang Oktober möchte ich wieder verreisen. Und das ist jetzt tatsächlich auch wieder gerade so eine Durststrecke. Ich klopfe den Sommer da durch, um dann quasi Ende September wieder loszugehen. Aber es ist tatsächlich auch ein anderes Level für einen Barkeeper und es bringt mich da auch weiter, weil es ist was anderes, ob du die Bar alleine schmeißt oder mit Kollegen und mit Küche und mit unter diesem Stress dann tatsächlich arbeitest. Also interessante Erfahrung.
Wo geht die nächste Reise hin?
Das nächste Projekt ist so ein bisschen, Also ich war jetzt tatsächlich über Corona, hatte ich irgendwie die einmalige Möglichkeit, mit meinem Bus nach Spanien zu fahren und bin da in Südspanien hängen geblieben und musste, also hängen geblieben tatsächlich ein wenig wegen dem Lockdown auch. Man konnte ja nicht mehr über die Grenzen und ich konnte ja auch gar nicht, also hätte dann gar nicht mehr nach Deutschland zurückgekommen. Das heißt, ich bin dann in meinem Bus geblieben in der Region Murcia. Und da geht es wahrscheinlich dann jetzt auch wieder zurück. Also da werde ich wahrscheinlich den Winter 6 Monate erstmal wieder verbringen. Das momentane Ziel ist es, so, sich so weit zu minimieren, dass man so wenig wie möglich arbeiten muss. Also sprich, man kann ja die Einkommensseite immer ständig erhöhen oder man kann die Ausgaben ständig minimieren. Und ich versuche momentan das Zweite.
Gehst du auch privat noch gerne in Bars oder ist dir das seit deinem Nebenjob irgendwie ein bisschen über?
Nee, ich gehe ich gehe sehr gerne in Bars. Also mehr in Kneipen anstatt in Bars. Ich mag das. Ich mag den Geruch, ich mag die Menschen, ich mag, was da gesprochen wird, den rauen Ton, die Uhrzeit. Aber ja, tatsächlich, wenn ich viel arbeite, dann reduziert sich das tatsächlich, weil man irgendwann mal nicht mehr kann. Wenn man dann einfach immer unter Menschen ist, dann gibt es dann auch diese Auszeiten, wo man einfach auch gerne zu Hause ist und einfach ein Buch liest.
Kannst du ja wahrscheinlich erst seit ein paar Monaten wieder arbeiten, ne?
Also das war jetzt, deswegen, also Lohnarbeiten in diesem Sektor geht ja sowieso erst schon, ich weiß gar nicht, in Deutschland seit Mai oder so. Deswegen habe ich ja auch diese Auszeit genutzt und bin dann mit dem Bus verreist. Also ja, und wer weiß, vielleicht ist es ja auch im Oktober dann auch schon wieder vorbei.
Gibt es denn von dir, wenn du aus Spanien zurückkommst, wieder einen neuen Roman? Oder wie funktioniert das? Du verreist, schreibst einen Roman, verreist wieder, ist das so der Rhythmus, ja?
Wenn ich den Rhythmus hätte und das so jedes Jahr klappen würde, dann wäre ich verdammt stolz auf mich. Da soll es irgendwann mal hinkommen. Also das wäre tatsächlich so ein Traum. Mein Traum wäre tatsächlich, reisender Schriftsteller zu werden. Oder zu sein. Aber dafür muss man A, reisen und B, schreiben. Und wenn alles klappt, dann tatsächlich auch noch veröffentlichen. Deswegen wird das momentan nicht so klappen. Also momentan ist es so, dass, ein bisschen schon zu viel verraten, aber momentan ist es so, dass ich sage, okay, ich muss ja jetzt irgendwie, muss ich irgendwie muss ich ja tatsächlich auch, wenn ich auf Minimum lebe, muss ich ja mein Leben finanzieren können. Und als ich jetzt vielleicht auch durch Corona, also die Zeit, die ich halt in Murcia verbracht habe, da hatte ich halt auch viel Zeit nachzudenken und habe diese Stadt kennengelernt, zwar im Lockdown, aber ich habe dann nur ein Angebot bekommen, ich kann da jetzt relativ günstig eine Kneipe oder eine Bar übernehmen. Und eigentlich ist das Ziel. Also das Ziel ist eigentlich, diese Bar jetzt zu übernehmen und dann vielleicht ein Jahr dort zu bleiben und im Optimalfall dann nur noch 1-2 Schichten die Woche irgendwann mal zu arbeiten oder sogar ganz passiv zu arbeiten oder nur temporär da zu sein oder die Kneipe wieder zu verkaufen. Also es gibt eine Idee, es gibt ein Konzept, aber da will ich ja nicht zu viel verraten. Und wenn das laufen sollte, was ich hoffe, dann wäre das ziemlich cool. Dann würde ich den Winter über quasi in Murcia sein, in dieser Kneipe arbeiten und den Sommer über dann verreisen. Ursprünglich wäre es gewesen, ich bleibe den Sommer in Berlin, beziehungsweise in Bremen, beziehungsweise irgendwo in Deutschland und verreise den Winter. Aber da der Winter in Südspanien auch nicht ganz so schlecht ist, könnte ich mir das auch mittlerweile umgekehrt vorstellen. Und dann sollte es im zweiten Schritt dann soweit sein, dass ich dann tatsächlich einfach nur verreise 6 Monate und in der hoffentlich so viel Inspiration und Ideen bekomme, dass dann ein Roman entsteht.
Das hört sich jetzt bei dir so an, als wären so Reisen und Schreiben irgendwie sehr eng miteinander verknüpft. Ist das so? Und wenn ja, wieso?
Ja. Also ich glaube, dass das Konzept gar nicht so neu ist. Ich glaube, das haben ja schon ganz viele gemacht. Oder also vielleicht die bekanntesten. Also Ich meine, Helge Timmerberg ist ein ganz großer in Deutschland. Ich meine, der ist ja eigentlich nur gereist. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt sagen würde, er hat einen festen Wohnsitz über all die Jahrzehnte gehabt. Momentan ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Er schreibt mehr, er reist weniger, aber dann ganz klassisch Dostojewski, weiß ich auch nicht, immer pleite und auch immer auf Reisen, dann dazu noch spielsüchtig. Ich meine, Nietzsche war irgendwie allein in den Bergen, ist da eigentlich irre geworden, hat geschrieben. Also ich glaube, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist, dass ein Schriftsteller oder überhaupt irgendjemand, der was Kreatives macht, auch relativ viel auf Reisen ist. Es gibt dann natürlich auch das andere Extrem, also die unfassbar Kreativen, nenne ich die immer wieder, zum Beispiel Balzac, der, glaube ich, in seinem Kellerloch in Paris gesessen hat und der zum Bäcker gegangen ist und zurück und irgendwie zwei Ideen für zwei Romane hatte. Also das funktioniert bei mir so nicht. Also warum das so ist, kann ich gar nicht sagen. Also ich glaube, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, auch ganz logisch. Ich meine, wenn du auf einer Reise bist, bist du einfach außerhalb deiner Komfortzone. Du bist weniger abgelenkt, was Freunde angeht oder was immer wieder dieselben Themen angeht. Ich glaube, wenn man immer zu Hause ist, dann geht es ja ganz oft darum, tatsächlich klassisch jetzt einfach mal entweder um Familie, um Freunde, um Beziehung, um den Job selber oder um die Miete, wie bezahle ich am Ende des Monats die Miete. Und wenn man auf einer Reise ist, wird man ganz oft tatsächlich immer wieder auf sich selber zurückgeworfen und man erlebt ganz viele neue Eindrücke, die verarbeitet man irgendwie, man trifft ganz viele Leute, die man überhaupt nicht irgendwie getroffen hätte in seinem Alltag, in seinem Radius, wie zum Beispiel in Indien. Ich meine, in Indien ist alles irre. Ich meine, ich verstehe die Sprache nicht, ich kann sie nicht lesen, nicht schreiben und ich verstehe die Menschen nicht und trotzdem ist alles so irre, dass man da einfach, dass die Fantasie ja von alleine angeregt wird. Ich glaube schon, dass diese Eindrücke und vor allem diese Zeit, die man dann alleine irgendwo, entweder in seinem Zelt, in der Hängematte oder in einem Hostel mit sich selbst verbringt, dass dabei einfach was entstehen kann. Und dann ist es auch so tatsächlich bei mir, dass ich auf einer Reise tatsächlich viel mehr schreibe, weil einfach so viel passiert und weil ich diese Momente auch festhalten will. Und mein Reisetagebuch ist in der Regel viel dicker als mein Tagebuch hier in Berlin. Je mehr man einfach für sich selber dann schreibt, umso mehr kommen ja dann auch Ideen. Also die kommen dann tatsächlich so nach mehreren Seiten oder so, sagst du, hey Mann, das ist ja eigentlich cool, darüber könnte ich was schreiben. Oder du denkst dann nochmal ganz anders über diesen Charakter nach. Und da du diesen Menschen ja nicht kennst, den du getroffen hast und den nach einem Tag, nach zwei Tagen ja wieder verlierst, du tauchst eigentlich, wenn du den Menschen mit einem Buch oder mit einer Geschichte vergleichen willst, ist es dann irgendwie so, wie du liest nur ein Kapitel von diesem Menschen. Und was davor in seinem Leben passiert ist und was danach in seinem Leben passiert ist, ist eigentlich deiner freien Gestaltung überlassen. Und dann kannst du da einfach ganz viel draus entstehen lassen, wenn du das möchtest. Also
zum Beispiel, also im Takt einer Beutelratte verwendest du ja Tiere als Protagonisten. Also die haben irgendwo eine Basis in Menschen, die du getroffen hast, aber du hast dich dafür entschieden, die als Tiere irgendwie zu verfremden.
Richtig, so könnte man das eigentlich sagen. Also, dass es auf einer fiktionalen Ebene läuft, das war von Anfang an klar. Also tatsächlich, das Gnu stand davor auch schon, das war aber eine ganz andere Nummer. Blöd war es ja eigentlich nicht. Also ich habe mal einfach so hobbymäßig mit 20 so ein Hörspiel geschrieben mit einem Musikerfreund und der hat das dann auch vertont und das wurde eigentlich ganz lustig. Die Hauptfigur war damals Botilde, das war eine kleine Amaryllis-Blume, die aus dem Gartenhaus abgehauen ist und komischerweise war das auch eine Reise, aber zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht viel reisen. Und die hat aber ein Gnu getroffen und als das dann alles fertig war, habe ich gemerkt, dass dieses Gnu eigentlich viel spannender ist als die Amaryllis und habe mir dann gedacht, hey, über dieses Gnu, was ist das Leben, was ist eigentlich in dem Gnu passiert, dass es so bekloppt ist und darüber könnte man eigentlich eine Geschichte schreiben. Und die ganzen anderen Charaktere, die habe ich tatsächlich... Also es ist semi-autobiografisch, es stimmt nicht alles, es ist vieles sehr stark verfremdet, aber ganz viele von diesen Tieren sind tatsächlich Charakteren oder die Grundlage dieser Charaktere basieren tatsächlich auf Begegnungen, die ich in Indien gemacht habe, also bei relativ vielen. Manche sind komplett empfunden, aber relativ viele sind auch tatsächlich getroffen worden.
Was ist denn deine Faszination mit Gnus? Also es sind ja eher langweilige Tiere. Alles, was ich von Gnus weiß, ist, dass sie rumstehen und man sollte nicht zu dicht dran gehen, weil dann hören sie nämlich auf, rumzustehen und kommen auf einen zugerannt und das möchte man nicht.
Also tatsächlich hast du ja recht, die stehen da auch einfach nur rum und es gibt keine wirkliche Faszination für die Tiere. Es ist einfach so, dass ich, wie wahrscheinlich ganz viele in unserem Alter, sagen wir mal über 30, wo es noch, die aufgewachsen sind ohne Internet überall, haben wahrscheinlich die meisten ganz gerne Tierdokumentationen angeschaut. Bei den Gnus hat mich sehr fasziniert tatsächlich, dass sie etwas dämlich aussehen. Also sie machen nichts, sie stehen nur rum, sie können nicht viel und diese Naivität hat mich halt beeindruckt. Also ich habe da gar nicht jetzt so, also es ging jetzt nicht monatelang, dass ich mir überlegt habe, Mensch, was für ein Tier müsste es denn? Also bei den anderen Charakteren war das dann schon wichtig, was für ein Tier es ist. Zum Beispiel gibt es ein Kapitel, wo dann Geckos mitspielen, aber das ist natürlich so, dass Geckos halt ziemlich gute Kletterer sind und in diesem Kapitel muss geklettert werden. Also war es Sinn gemacht, Geckos zu nehmen. In dem anderen Kapitel war es eine Fledermaus. Die Fledermaus kann fliegen und ist nachts aktiv. Das hat halt dazu hat zu dem Charakter gepasst. Aber bei dem Gnu tatsächlich war es so, dass die Naivität ausschlaggebend war. Also irgendwie müssen sie ja evolutionstechnisch erfolgreich sein, sonst wären sie ja nicht mehr da. Also man kann ihnen ja eine gewisse Lebensintelligenz nicht absprechen, also allem, was momentan noch lebt. Trotzdem sehen sie halt nicht so intelligent aus. Und das war für mich entscheidend, dass ich diesen Hauptcharakter, der ja auf eine Reise geht, so ausstatte, dass er nicht arrogant rüberkommt, dass er ja nicht zu intelligent wirkt, aber trotzdem nicht ganz zu dumm und dass er einfach so naiv ist, um tatsächlich nachzufragen. Also wenn jemand was Kontroverses sagt, dann kann man ja einfach sagen, Mann, Idiot, ich verstehe es überhaupt nicht, man geht weiter oder man ist so ein bisschen naiv, offen für die Welt und fragt nach. Und wenn man dann nachfragt, entsteht ja ganz oft etwas, womit man gar nicht gerechnet hat. Im schlimmsten Fall hat man 20 Minuten seines Lebens verloren, aber in der Regel nicht, weil selbst wenn man damit nicht d'accord ist, was derjenige sagt, hat man ja trotzdem irgendetwas gelernt oder irgendetwas Neues erfahren. Also zu wissen, was man nicht will oder zu wissen, was man widerspricht, ist ja eigentlich oft genauso viel wert, wie zu wissen, was man möchte, finde ich. Und deswegen ist dieses Gnu, glaube ich, in dem Sinne, für mich war das ganz gut getroffen, weil es kann soweit alles, also es ist nicht jetzt eine Schlange zu nehmen zum Beispiel, das wäre schwierig, weil die einfach nur kriechen kann. Aber sprich, das Gnu, das kann irgendwie alles, hat eine lange Mähne, schaut naiv aus, kann sich eigentlich mit allen Tieren unterhalten. Und dann wurde es halt dieses Gnu.
Wir haben jetzt schon voll viel irgendwie so kleine Teile von deinem Schreiben gehört. Magst du einmal kurz zusammenfassen für unsere HörerInnen, worum es in deinem Roman geht, so ganz grob?
Ja, das ist eine gute Idee. Sollte man vielleicht, also dieser Roman ist folgendermaßen aufgebaut und das ist vielleicht auch, aber auch da bin ich, glaube ich, gar nicht so alleine. Also ich hatte ein bisschen Probleme in meinem Studium, einfach mit meinem Studium, mit mir selber. Und ich glaube, wenn man studiert oder wenn man allgemein, ich glaube, das passiert bei manchen jungen Menschen auch in der Ausbildung, wenn man lange an etwas arbeitet, dann kommen halt einfach auch Talsohlen, sage ich mal, wo man sich selbst hinterfragt und das, was man tut. Und man fragt sich, soll ich das überhaupt und so weiter. Und das war bei mir vielleicht ein bisschen ausgeprägter wie bei anderen. Vielleicht habe ich das auch einfach ein bisschen mehr zelebriert. Auf jeden Fall war ich einfach an dem Punkt, wo ich dachte, okay, eigentlich geht es ganz vielen so. Und das sieht man ja auch an den Studienabbrecherzahlen oder viele wechseln ja nochmal und so weiter. Also eigentlich ist das ein ganz schlimmes Thema, weil man wird jetzt, also das Abitur wurde von 13 auf 12 Jahre verkürzt. Es wird eigentlich noch mehr Druck auf junge Menschen gemacht. Dazu kommt dann jetzt noch die ganze Input durch das Smartphone, was einfach dann 24 Stunden Internet einfach zugänglich macht und einfach alles ist immer blink, blink. Aber diese Selbsthinterfragen, also die sagen, okay, was will ich eigentlich? Und ich finde, das wird halt immer kürzer. Und ich finde das halt kapitalistisch gesehen oder turbokapitalistisch gesehen, verstehe ich das. Es muss effizient sein und es muss funktionieren. Aber ich finde halt, für die menschliche Seele gehört noch ganz viel mehr dazu. Und wenn man sich das halt irgendwie in jungen Jahren sich irgendwie nicht mal eine Auszeit nimmt und sich das dann ein bisschen hinterfragt, was man eigentlich tut und was man will und worin ist man eigentlich selber gut, was gefällt einem und was wollen vielleicht Freunde, Gesellschaft, Eltern, Lehrer, dann kann das vielleicht irgendwann mal zu einer Art Krise führen, die eventuell, oder sagen wir mal so, je früher diese Krise kommt, umso besser ist es vielleicht, weil einfach umso mehr Zeit da noch bleibt, um etwas zu verändern. Und das ist auch mit diesem Gnu letztendlich passiert. Also das Gnu bricht irgendwann mal das Studium ab, es hat Jura studiert aus irgendeinem Grund, das es selber nicht versteht, hat dann, also bricht dieses Studium ab, weil es durch eine Prüfung fällt zum zweiten Mal und dann hätte nur noch ein Härteantrag etc. geholfen und durch einen Zufall kommt es dann einfach auf die Idee, hey, verdammt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Es vergleicht sich dann tatsächlich auch mit Freunden und dann bricht es aus dieser Gesellschaft aus, indem es ein Motorrad vom Nachbarn klaut und dann eigentlich relativ pleite durch eine fiktive Welt reist, also durch mehrere Länder und Kontinente. Und auf dieser Reise, also in jedem Kapitel, trifft es andere Tiere. Und da war es halt auch wichtig, dass es dann, also es trifft Künstler, es trifft eine alkoholkranke Fledermaus, die sich selbst als Heilerin bezeichnet. Es trifft eine Hippie-Kommune, es trifft einen weltberühmten Schriftsteller, es trifft einen Yogi-Meister, es trifft dann auch irgendwann mal eine Terroristengruppe. In jedem Kapitel eigentlich, und deswegen auch so wichtig, die Naivität des Gnus, in jedem Kapitel lernt es einfach irgendetwas von der Welt. Also manchmal widerspricht es auch mit sich und manchmal eben auch nicht, aber es passiert einfach so, dass es sich selbst einfach in jedem Kapitel irgendwie reflektiert. Und also entweder sei es sich selbst als Person oder die Gesellschaft. Und deswegen ist es so ein bisschen ein Abenteuerroman, da eine Reise, es ist auch ein bisschen eine Gesellschaftskritik und ja, es ist auch so ein bisschen ein Entwicklungsroman, würde ich sagen. Also ich würde das so in diese drei Kategorien, also ich würde sagen, es ist eine Melange aus diesen drei Kategorien. Es ist nicht ein klassisches Reisebuch, Abenteuerroman oder so irgendwas.
Und auf dem Cover ist ja eine Beutelratte, ne?
Richtig.
Warum ist da eine Beutelratte?
Jan, ja, du weißt das ja, du veröffentlichst manchmal auch und du veröffentlichst manchmal auch in Verlagen und du weißt, dass das Cover und der Titel nicht immer 100% von dem Schriftsteller selber kommen. Mein Arbeitstitel war ein anderer, aber ich bin sehr, sehr happy jetzt mit diesem Titel, Im Takt einer Beutelratte. Es gibt ein Kapitel und das ist relativ, ist nicht so wichtig im Sinne vom Verlauf, aber es ist relativ schön. Es heißt, der Tanz der Meeresschildkröten heißt dieses Kapitel, ist ungefähr in der Mitte. Und Martin, das Gnu, trifft auf eine Gruppe von, es trifft auf eine Masse von Meeresschildkröten. Allerdings ist das in diesem Buch so, dass diese Meeresschildkröten sind hoch angesehene Philosophen. Der Grund ist einfach, weil sie in die, also alle anderen Lebewesen schlüpfen irgendwie aus irgendwelchen Löchern, Nester oder kommen irgendwo raus. Und dann versuchen sie eigentlich so hoch wie möglich zu fliegen. Und Meeresschildkröten tatsächlich schlüpfen aus dem Loch am Land und gehen halt einfach in die Tiefe des Meeres. Und deswegen sind das in diesem Buch eigentlich Einzelgänger und Philosophen. Und die treffen sich aber alle in einem geheimen Waldplatz und haben da ein Festival. Und in diesem Festival um einen mysteriösen Baum herum und auf diesem, oder besser gesagt in diesem Baum, weil dieser Baum ist hohl, sitzt tatsächlich eine Beutelratte als DJ und legt 5 Tage lang mysteriöse Klänge auf, also das ist auch wichtig, muss man wissen, dass in diesem Kapitel da die Meeresschildkröten mit dieser Musik etwas machen. Aber und deswegen denke ich einfach, Im Takt einer Beutelratte war ganz schön, weil es einfach irgendwie auch ein bisschen bekloppt ist. Trotzdem aber Bezug zu dem Buch oder zur Geschichte hat, da es tatsächlich ja auch drin vorkommt und da das Buch vielleicht auch so ein bisschen in einem Rhythmus geschrieben ist. Also mal schnell, mal langsam, aber es hat natürlich einen roten Faden. Ich hoffe zumindest, dass Leser den roten Faden erkennen, sagen wir mal so. Ja, Im Takt einer Beutelratte fand ich ganz schön. Und anderer Terroristen ist dann, glaube ich, auch noch ein bisschen, um es wieder ein bisschen zurück in die Realität zu holen. Also es gibt ja tatsächlich eine Terrorgruppe und die ist auch wichtig, weil er sich da in dieser Terrorgruppe was ganz Wichtiges entscheidet. Terroristen dann halt auch wieder eine Ernsthaftigkeit reinbringt, die vielleicht Im Takt einer Beutelratte wäre das nur der Titel, wäre es vielleicht zu bekloppt.
Ja, dann würde ich sagen, wir hören das jetzt einfach mal. Also wir hören ein Kapitel, das weder was mit Terroristen noch Beutelratten noch irgendwas zu tun hat, sondern mit 3 großen goldenen Penissen, die errichtet werden. Ja, wir hören das so, wie du das vorgelesen hast im Oktober in der Bowling World.
Ist das so okay? Ja, okay, perfekt. Also, wie man sehen kann, das Buch ist bereits fertig. Vielleicht als kleine Korrektur. Das wäre auch dieses Jahr erschienen, eigentlich offiziell, im Autumnus Verlag. Das ist ein kleiner Verlag in Berlin. Sehr netter, sympathischer Verlag, die sich bestimmt auch über einen Bucherwerb freuen würden. Und unter anderem ist auch Jan Fischer der Autor zum Beispiel, hat er auch ein lesenswertes Buch veröffentlicht. Ich habe auch kein Nachwort, aber dafür erzähle ich vielleicht ein bisschen was. Ich werde aus der Mitte oder das fünfte Kapitel werde ich vorlesen aus dem Buch. Und dass man das vielleicht ein bisschen besser versteht, um was es da geht, sage ich so ein bisschen, wer die Hauptfigur ist. Es geht, da muss ich die richtige Stelle finden, markiert. Es geht um ein Gnu, das 25 Jahre alt ist, heißt Martin, das ist die Hauptfigur, der Hauptcharakter. Und Martin hat einfach angefangen, sinnlos zu studieren, eigentlich relativ wahllos nach dem Abitur, ohne sich irgendwie Gedanken zu machen, was er eigentlich möchte. Hat es auch ziemlich weit gebracht und hat dann aber irgendwie mal hat die letzte Prüfung, Härteantrag und so weiter, ist einfach durchgefallen und hat sich dann Gedanken über sein Leben gemacht und kam eigentlich nie so richtig an. Also er ist nie ausgezogen, er ist daheim geblieben und ist einfach so mitgelaufen mit seinen Freunden, mit seinen Bekannten etc. und hat dieses ganze, die Gesellschaft und so weiter nie hinterfragt und kam dann einfach an den Punkt, wo es nicht mehr weiterging, wo er selber nicht mehr gewusst hat, warum er eigentlich Jura studiert hat und eigentlich überhaupt keinen Bezug dazu hatte. Muss man vielleicht wissen. Und er bricht dann aus dieser Gesellschaft aus, geht und dieses Buch, dieser Roman wird ihn über mehreren, also spielt in mehreren Ländern und mehr auf mehreren Kontinenten. Allerdings ist es eine fantastische Geschichte und es gibt keine Menschen, sondern die Menschen, es ist eine Fabel eigentlich klassisch. Und Tiere spielen die Hauptrollen. Danke, dass du fragst. Ja, das ist, weil ganz viele Leute fragen mich, was ein Gnu ist, und das habe ich mir nie. Ich dachte, das ist eigentlich die geringste Frage, aber ja, das ist ein Büffel. Das ist dieses Büffelding, was bei den Zebras steht, meistens in Tierdokus. ja. Ja. Das Kapitel, was ich jetzt vorlesen werde, ist relativ kurz. Er ist jetzt schon irgendwie los. Er hat seine Heimatstadt und sein Heimatland verlassen. Hat jetzt schon. Es ist eigentlich ein bisschen so aufgebaut, in jedem Kapitel passiert irgendwas. Sonst wäre es kein Kapitel. Und trifft er andere Tiere und mit denen unterhält er sich. Und da, es wird ihm immer irgendwie was klar über sich. Er reflektiert sich mit dieser Reise selber und auch die Gesellschaft und denkt über sein Leben nach. Und er ist jetzt gerade in einer Art Hippie-Künstlerkommune, die versucht, autark zu leben ohne Geld. Und er kam da an mit einem Elch, Knut. Knut hat er kennengelernt in einer anderen Stadt. Er hat ihn dann mitgenommen. Er ist dann quasi getrampt. Und er ist da jetzt relativ neu und lernt da jetzt jemanden kennen. Und das lese ich jetzt vor. Auch ich habe nicht so viel Bühnenerfahrung. Das heißt, wenn ich zu laut oder zu langsam lese, sagen. Wenn es einfach nur schlecht oder langweilig ist, Klappe halten. Und dann kriegen wir das alle hinter uns. Kapitel 5. Drei goldene Penisse. In der Mitte befand sich ein riesiges Lagerfeuer, das den Anschein machte, schon seit Ewigkeiten zu brennen. Nicht weit davon entfernt erblickte Martin eine große Bühne. Das ist unser Veranstaltungsplatz. Auch hier bei uns hat man Lust auf Kultur und Kunst. Ja, ja, die Kunst, mein kleiner Freund. Was wäre unser Leben ohne die Kunst? Sie ist die Freiheit, durch sie kannst du fliegen, durch sie kannst du träumen. Sie macht dich frei im Kopf und im Herzen. Durch sie kannst du denken und atmen, kicherte Knut leicht ironisch. Seinen Blick weiterschweifend sah er in der Ferne, etwas abseits, aber dennoch unübersehbar, eine große Skulptur stehen. Eigentlich waren es gleich drei säulenartige Gebilde auf einmal. Sie glänzten und glitzerten und überstrahlten den ganzen Platz. Beim genaueren Betrachten erkannte er, dass es drei Penisse waren. Naja, es waren zwei Penisse. Ein sehr großer, der ungefähr die Höhe einer Dattelpalme hatte, ein weiterer, der etwas kleiner war und eine dritte Skulptur, die offensichtlich ebenfalls ein Penis werden sollte, sich allerdings noch im Bau befand. Sag mal, Knut, was ist denn das da hinten? Sind das wirklich glitzernde Penisse? Apropos Kunst, jetzt weiß ich wieder, wen ich dir ja eigentlich vorstellen wollte. Diese Skulpturen werden eines Tages das Werk Olaf sein. Er arbeitet seit einem Jahr ununterbrochen an ihnen. Er müsste noch dort sein. Er müsste noch an der Arbeit sein. Lass uns ihn besuchen gehen. Da wirst du staunen. Ein verrückter Typ, dieses Zebra. Als sie den Penissen immer näher kamen, erkannte Martin ein Tier vor dem Bauwerk stehen, das gerade wie gebannt auf einen Plan starrte. Schon aus der Ferne war zu erkennen, dass Olaf ein eher extra extrovertierter Typ sein musste. Er hatte grüne Cowboystiefel und eine rote, hautenge Jeans an. Darüber trug er ein knallgelbes, viel zu weites Hemd, besetzt mit glitzernden Steinchen, eine dunkle Sonnenbrille und dazu weiße Hufschuhe. Sein Oberlippenbart war perfekt gestutzt und seine Mähne zu einem akkurat an den Kopfhaut entlanglaufenden Zopf zusammengeflochten. Ununterbrochen starrte er abwechselnd auf den Bauplan und dann wieder auf den dritten Penis. Dazu faselte er unaufhörlich irgendetwas Unverständliches vor sich hin, mal mit der linken, mal mit der rechten Hufe um sich schlagend, wild gestikulierend. In regelmäßigen Abständen stoß er einen unüberhörbaren Fluch aus. Er bemerkte überhaupt nicht, dass er seit geraumer Zeit schon Besuch hatte. Martin begriff sofort, dass auch Knut, der sonst immer entspannt, ja fast schon naiv freundlich auf seine Mittiere zuging, vor Olaf einen gehörigen Respekt hatte. Geduldig warteten die beiden Freunde, bis der Herr sein Gedankenwirrwarr sortiert hatte. Dann endlich blickte das Zebra leicht irritiert über die Ränder seiner schwarzen Pilotenbrille. Ohne auch nur den Anschein zu machen, überrascht worden zu sein, begrüßte er die beiden. »Oh, sieh an, Knut, mein Liebster. Hallo, Fremder, sei gegrüßt. Was verschafft mir die Ehre? Was habt ihr Wichtiges auf dem Herzen, was nicht warten kann? Was müsst ihr mich so Dringendes fragen, dass ihr mich in den Abendstunden stört? Du weißt doch, Knut, diese Stunden vor Sonnenuntergang sind meine kreativsten.« Dies überraschte Martin. Das erste Mal, seitdem er in Ruhe war, fühlte er sich nicht willkommen. Knut schien dieses Verhalten aber schon zu kennen. Olaf war ohne Zweifel ein besonderer Charakter, der eine besondere Ansprache verlangte. »Hallo, Olaf, der größte Künstler unter allen in Ruhe Befindlichen. Entschuldige die Störung. Das ist unser neuer Gast, Martin, der für ein paar Wochen bei uns bleiben wird. Er war, wie wir alle hier, von deinem Kunstwerk sehr beeindruckt. Deswegen wollte ich dich ihm mal vorstellen. Liebend gerne würde er deine Idee hinter diesem Bau erfahren und dich fragen, warum du hier in Urua lebst«, erklärte Knut munter. Olaf sah Martin eine kurze Weile scharf an und entschied sich dann, ihm seine Hufe entgegenzustrecken, allerdings behielt er den weißen Samthufschuh an. Knut wusste anscheinend sehr gut, wie man mit einem solchen Exzentriker umzugehen hatte. Das angebliche Interesse Martins an seiner Person schien Olaf sehr zu schmeicheln. Jetzt, wo er die nötige Huldigung bekommen hatte, wurde er gesprächiger, ja fast schon freundlich. Mit ruhigen Worten fing er an zu berichten. »Warum ich in Ruhe lebe? Naja, das ist ganz einfach. Das ist meiner Liebe zur Kunst geschuldet. Und zu mir selbst natürlich. Als junges Zebra wollte ich schon immer etwas mit Kunst machen. Vor allem mit Metallen. Und welches Metall eignet sich besser als Gold dafür? Es ist das Edelste, das Wertvollste, das Schönste und das Geheimnisvollste unter allen erdenklichen Metallen. Also wollte ich Goldschmied werden. Ich zog hinaus aus meiner kleinen Heimatstadt in die Welt. Ich wollte nicht nur Goldschmied werden, ich wollte alles lernen, alles beherrschen, was dieses Handwerk zu bieten hat. Ich verbrachte mehrere Jahre bei den größten Schmieden meines Landes. Ich arbeitete jeden Tag und nachts lernte ich die Theorien der verschiedenen Verarbeitungsmöglichkeiten. Und ich wurde gut, sehr gut. Mit jedem Jahr, mit jedem neuen Meister wurde ich besser. Ich hatte das Gefühl, die Welt läge mir zu Füßen und wartete nur darauf, von mir erobert zu werden. Aber gegen Ende meiner Lehre, als ich mehr und mehr in das Alltagsgeschäft einstieg, wurde mir mein Traum von einem kreativen Künstlerdasein immer mehr genommen. Die Luft wurde immer dünner, der Raum für freie Entfaltung immer kleiner. Eines Tages, ich hatte schon lange mein eigenes Geschäft, merkte ich, wie unglücklich ich geworden war, wie unkreativ mein Job und wie langweilig meine Kundschaft war. Ich hielt das nicht mehr aus. Ich hätte alles geschafft, kein Auftrag wäre mir zu schwer gewesen. Aber es kamen keine Aufträge, zumindest keine, die mich herausgefordert hätten. Die Tierheit ist so ideenlos, so unkreativ, ja, so blass und langweilig. Und je reicher die Tiere sind, umso blasser werden sie. Dann fangen sie an, sich mit Gold zu schmücken, als wollten sie mit dem Glanz dieses Metalls ihre öde Existenz überdecken, sich dahinter verstecken. Es war Tag ein, Tag aus das Gleiche. Immer kam ein altes und dickes, vor Geld nur so stinkendes Männchen in meinen Laden mit einer jungen, attraktiven Frau an seiner Seite und verlangte einen Ring. Einen schönen, ganz besonderen Ring für eine schöne, ganz besondere Frau. Ich kannte diese Sprüche auswendig. Der Witz war, die eine Frau war so schön wie die andere, der eine Ring so kostbar wie der andere. Ich habe keine Ahnung, was das mit Zuneigung, was das mit Liebe zu tun haben sollte. Ging der eine Kunde, kam ein noch dickeres, noch reicheres Tier, der einen noch wertvolleren Ring bestellte. Ringe, Ringe, Ringe. Für dünne Pfoten, für dicke Tatzen, für große, für kleine. Mal mit grünen, mal mit blauen, mal mit roten Edelsteinen verziert. Der Ring, für mich nur noch ein Symbol des ständigen Dahinvegetierens. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Es geht immer weiter. Es geht immer und immer wieder von vorne los. Ich verdiente einen Haufen Geld, keine Frage. Bald schon gehörte ich selber zu den Reichen. Aber je höher der Betrag auf meinem Konto stieg, desto leerer wurde mein Herz, desto dämlicher wurde ich im Kopf. Ich hielt es eines Tages nicht mehr aus. Ich konnte das nicht mehr. Dieses Leben im Ring. Diese Dauerfahrt in einem goldenen Karussell. Ich schmiss es hin. Von heute auf morgen schloss ich meinen Laden. Was sollte das? Was machte ich da nur für einen sinnlosen Quatsch mit meiner Lebenszeit? Ich wollte Künstler werden. Ich wollte mich ausdrücken. Ich wollte wachrütteln. Ich konnte das ganze Gold nicht mehr sehen. Ich wollte mein liebstes Element nicht mehr berühren. Ich wollte es nicht mehr bei mir haben. Ich habe mir schließlich selbst einen goldenen Käfig gebaut. Dann hörte ich von einem früheren Freund von einer Gemeinschaft. Einer kleinen Gemeinschaft, die versucht, so frei wie möglich zu leben, indem sie mit so wenig Geld wie möglich auskommt. Ich hatte keine Ahnung, ob das etwas für mich sei, aber ich wollte es ausprobieren. Raus aus dem Ring, rein in das Leben. Und so kam ich nach Uhur. Ausgebrannt und völlig desillusioniert vom Leben. Ich brauchte eine ganze Weile. Ich habe hier viel Zeit mit mir verbracht, habe viel in den Gärten gearbeitet, war viel in dieser schönen Natur spazieren. Ohne es zu Beginn zu merken, kam ich Stückchen um Stückchen in ganz kleinen Schritten zurück zu mir. Immer mehr verlangte mein Herz nach meinem Handwerk. Immer öfter kam mir das Glitzern, das Faszinierende des Goldes in den Kopf. Ich konnte nichts dagegen tun. Es war absurd. Ich hatte eine solche Abneigung gegen Geld und zugleich eine solche Faszination, eine magische Anziehung hin zum Gold. Unsere Gärten liefen so gut, dass wir Unmengen an Ernte auf dem Markt verkaufen konnten. Wir wussten manchmal gar nicht, was wir mit diesem bunt bedruckten Papier anfangen sollten. Wir wollten ja schließlich ohne Geld leben. Also kam ich auf die Idee, damit Gold zu kaufen. Nur ganz wenig am Anfang, nur für mich, als Hobby, als Zeitvertreib. Und allmählich kam mir diese Idee. Die Idee dieses Kunstwerks, an dem ich jetzt schon seit über einem Jahr baue. Es wird gigantisch sein. Es wird meine innerste Haltung zur Welt und zu mir selbst in aller Größe und Form darstellen. Es wird ein Werk von größter Strahlkraft, so hässlich sein in all seiner Schönheit. So unnötig sein, trotz seines unermesslichen Werts. Es wird wahre Kunst sein. Olaf atmete tief ein. Er machte eine geschickte Kunstpause, um dann den letzten Satz in seiner ganzen Theatralik noch einmal zu wiederholen. Er seufzte, nein, er sang in einer traurigen und erhabenen Melancholie die Silben, es wird wahre Kunst sein. Dann setzte er das erste Mal seine Sonnenbrille ab und wischte sich tatsächlich eine Träne aus dem Auge. Dieses Zebra hörte sich wohl sehr gerne selber zu, keine Frage. Martin, aber auch Knut standen etwas verlegen und geniert vor dem Künstler. Sie blickten sich beide ein wenig fragend an. Vorsichtig, ganz vorsichtig wagte es nun Martin, die Stille zu durchbrechen. Ja, das ist ja sehr schön und ich freue mich sehr, Olaf, dass Sie Ihre Leidenschaft wiedergefunden haben und anscheinend ein Kunstwerk von großer Bedeutung erbauen. Aber verzeihen Sie bitte meine Unwissenheit, aber drei goldene Penisse? Ich meine, stellen drei goldene Penisse wirklich ihre so große Persönlichkeit dar? Martin musste über diese Frage selbst schmunzeln. Empathie, das konnte er. Das hatte er definitiv von seiner Mutter geerbt. Dieses Schmunzeln wich aber schon in der nächsten Sekunde einem Ausdruck der Entrüstung. Wer konnte schon die Gemütslage eines wahren Künstlers erahnen? Empathie hin, Empathie her. Der eben noch so in Rührung schwelgende Olaf verlor völlig die Fassung. Sofort hatte er die Sonnenbrille wieder aufgesetzt. Er musste laut schnaufen, fing an, mit seinen Armen wild um sich zu schlagen. Mit seinem viel zu weiten Hemd sah es so aus, als wolle er gleich abheben. Und dann fing er an zu schreien. Drei goldene Penisse? Mich sollen drei goldene Penisse darstellen? Bist du denn noch bei Trost? Du verstehst ja gar nichts, überhaupt nichts verstehst du. Knut, wo hast du diesen Kunstbanausen nur her? Ich und drei dämliche Penisse? Dann, ganz plötzlich, beruhigte er sich. Er nahm die Arme nach unten und murmelte kaum hörbar vor sich hin. Ganz ruhig, Olaf, ganz ruhig. Du hast es nur mit gewöhnlichen Tieren zu tun. Ganz gewöhnliche Tiere. Ganz ruhig, beruhige dich. Das tut deinem Herzen nicht gut, das weißt du doch. Nach Minuten der Selbstzüchtigung wendete er sich dann wieder etwas freundlicher zu seinem Besuch. »Na gut, mein lieber Gast, ich werde es dir erklären. Bitte verzeihe meinen emotionalen Ausbruch, meinen Moment der tierischen Schwäche. Aber was du hier siehst, ist ein popliges Bauwerk. Es sind nur drei Penisse, völlig nichtssagend. Das ist noch keine Kunst. Ich werde dir eine Geschichte erzählen, eine lange Geschichte. Dann wirst du einiges mehr verstehen. Macht es euch bequem. Hier könnte man jetzt vielleicht mal den Schnaps trinken. Okay. Irritiert, aber sehr gespannt setzten sich die beiden auf den Boden. Olaf, der seine Hose nicht dreckig machen wollte, holte sich noch einen Hocker und gesellte sich zu ihnen. Dann fuhr er fort. Vor langer Zeit, vor sehr langer Zeit, gab es hier ganz in der Nähe große und mächtige Ameisenvölker. Es waren drei Stück. Alle drei Völker waren gebildet, reich und hatten ihr Territorium. Sie hatten eine gute Infrastruktur. Sie hatten alle drei gute Bildungssysteme, eine gute und blühende Wirtschaft, eine starke Armee, reiche und schöne Städte. Sie kannten einander und respektierten sich. Sie betrieben sogar Handel miteinander. Nur in einer Sache unterschieden sie sich. Sie alle hatten einen unterschiedlichen Glauben. Alle drei hatten verschiedene Götter, die sie verehrten und anbeteten. Das Absurde war, dass es in der Mitte dieser drei Territorien einen großen Berg gab. Er befand sich sozusagen genau auf der Grenze aller drei Mächte. Es war der höchste Punkt, weit und breit, und nur so dafür geschaffen, dort oben, auf der Spitze, einen Gottespalast zu erbauen. Von dort oben, da waren sich alle drei Herrscher einig, sei man seinem Gott am nächsten. Und wer dies ist, wer auf die Hilfe seines Gottes am meisten vertrauen konnte, der sei logischerweise auch der mächtigste unter ihnen. So kam es, dass alle drei Ameisenstaaten dort oben auf dem Berg einen Palast errichten wollten. Man stritt sich mehrere Jahre lang, man hielt Sitzung um Sitzung, man führte eine Diskussion nach der anderen, um herauszufinden, wem denn jetzt dieser Berg gehören sollte und wer somit das Baurecht für seinen Gottespalast hatte. Nicht selten dachte der eine oder der andere dieser Herrscher sogar an Krieg, aber dazu kam es nie. Waren doch alle drei Staaten auf Augenhöhe und niemand hätte voraussagen können, wie dieser Krieg enden würde. So einigte man sich letztendlich darauf, dass der Berg als neutraler Boden allen drei Völkern gleichermaßen zustehe. Er wurde in drei gleich große Teile aufgeteilt und jedes Volk erhielt für seinen Grund und Boden das Baurecht. So dauerte es auch nicht lange und die drei Staaten fingen an, jeweils einen Palast zu errichten. Jedes Volk einen Palast, jeder Palast für einen Gott. Die Ameisen fingen an, Baumaterial für die Bergspitze auf die Bergspitze zu schaffen. Steine, Bretter, Werkzeuge, alles, was man sich vorstellen konnte. Da es zu dieser Zeit noch keine Fahrzeuge oder gar Aufzüge gab, wurde dies alles unter größten Mühen und Anstrengung per Muskelkraft nach oben geschleppt. Die Bauarbeiten zogen sich über Jahre, nein, über Jahrzehnte. Viele Ameisen verloren ihr Leben bei der Errichtung dieser Werke. Jedes Volk schickte seine größten Künstler, um die Gebetsräume zu Ehren ihrer Götter in den schönsten Formen und Farben zu gestalten. Nach vielen Jahren der schweißtreibenden und teuren Arbeit waren die Bauten endlich fertig. Seltsamerweise waren alle drei Werke zur gleichen Zeit fertig geworden und so kam es, dass die Eröffnung aller drei Paläste auf denselben Tag fiel. Die drei Herrscher zogen in einem feierlichen Zug aus Gefolgsleuten und Staatenbewohnern den Berg hinauf, um zu begutachten, was für eine gigantische Leistung ihr Volk erbracht hatte. Als man alle drei Kunstwerke ausreichend und aus jedem Winkel begutachtet hatte, stellte man fest, dass sich die drei Bauten kaum an Luxus, Baukunst und Pracht unterschieden. Anstatt damit zufrieden und glücklich zu sein, waren die drei Könige enttäuscht. Wollten sie es doch sein, die ihrem Gott das größte aller Geschenke gemacht hatten. Jeder von ihnen wollte der Mächtigste sein. Jeder von ihnen wollte die Gnade und die Hilfe ihres Gottes auf seiner Seite wissen. Also gaben alle drei, unabhängig voneinander, einen weiteren Palast in Auftrag. Dieser sollte noch größer, noch luxuriöser und noch prachtvoller sein als der zuvor. Es wurden noch mehr Arbeiter und noch mehr Material für den Bau in Anspruch genommen. Und die Arbeitszeit sollte noch länger sein als diejenige für die ersten Paläste. Es sollten noch mehr Ameisen ihr Leben dabei verlieren. So ging dieser Wettkampf über viele Jahrzehnte. Die ursprünglichen Herrscher waren schon lange tot und ihre Nachfolger eiferten ununterbrochen ihren Vorgängern hinterher. Dieser Wettkampf nahm die absurdesten Formen an. Irgendwann wurden schon ganz junge Ameisen, die sich noch in der Ausbildung befanden, auf den Berg geschickt, um dort zu lernen und zu arbeiten. Es wurden Arbeiterdörfer errichtet, zu denen die Familienangehörigen keinen Zutritt hatten, um die Bauarbeiter nicht abzulenken. Ganze Generationen von Ameisen verbrachten ihr Leben auf dem Berg, getrennt von ihren Familien. Auch der übrige Staat litt immens unter den Bauarbeiten. Gingen doch fast alle Materialien und Lebensmittel auf den Berg. Die Steuern wurden in die Höhe getrieben, um diese Prachtbauten zu finanzieren. Die Armeen wurden immer kleiner und kleiner, um noch mehr Ameisen auf den Berg schicken zu können. Man befand sich in einem Rausch, in einem wahren Baurausch, dessen Sinn schon lange nicht mehr zu erkennen war. Die Völker verarmten völlig, es herrschte bald Hunger und Elend in den einst so reichen Städten. Nach dutzenden Palästen war die Armut erdrückend und der Zustand der drei Ameisenstaaten so erbärmlich, dass man praktisch handlungsunfähig geworden war. Dieser erkannte ein ferner Stamm von Termiten. Schon lange hatten sie ihre Agenten und Späher in den drei Staaten untergebracht. Eines Tages, in den frühen Morgenstunden, griffen sie mit einer riesigen Armee an. Sie kamen von allen Seiten, zu Hunderten, zu Tausenden gut ausgebildeter und schwer bewaffneter Soldaten. Der Krieg dauerte nur wenige Wochen. Die Ameisen mussten kapitulieren. Viele Unschuldige starben. Die Termiten versklavten die Überlebenden und brannten die Paläste in wenigen Tagen bis auf die Grundmauern nieder. So wurden Jahrzehnte der sinnlosen Baukunst in Tagen der blinden Zerstörungswut ausgelöscht. Noch heute kann man die Ruinen dieser einstigen Bauten erkennen. Noch heute muss man sich fragen, was das alles sollte. Es wird darauf keine logische Antwort geben. Diese Ruinen sollten von jedem Mal besucht werden, um sich die Sinnlosigkeit von Macht und Gier vor Augen zu halten. Werden sie aber nicht. Die Tierheit hat gar nichts dazugelernt. Heute sind es keine Gotteshäuser mehr. Heute sind es teure Fahrzeuge, Yachten und eben goldene Ringe. Blöde, teure, sinnlose und langweilige goldene Ringe. Niemand braucht sie, niemanden bringen sie einen Nutzen. Sie schmücken nur langweilige Tiere, die nichts mit ihrem Reichtum anzufangen wissen. Und deswegen baue ich diese drei Penisse. Aus purem Gold. Aus Provokation und als Mahnmal zugleich. Aber auch das, meine lieben Freunde, ist noch keine Kunst. Mit so einer Geschichte hatte Martin nicht gerechnet, und auch Knut machte den Anschein, als hätte er das eben Gesagte zum ersten Mal gehört. Leicht irritiert fragte diesmal Knut nach. Aber Olaf, wenn das noch keine Kunst ist, was ist es denn dann? Ich meine, was willst du denn mit diesem ganzen Werk darstellen? Olaf lächelte nur verschmitzt und schob sich seine Sonnenbrille zurecht. Auf diese Frage hatte er anscheinend gewartet. Jetzt, nach langer und genauer Ausführung, konnte er endlich sein eigentliches Werk erklären, sein künstlerisches Genie präsentieren. Das ist noch lange keine Kunst. Für mich muss Kunst etwas bewegen, Fragen aufwerfen, provozieren, etwas ausstrahlen. Sobald diese drei Penisse in ihrer vollen Pracht erbaut wurden, werde ich ein Foto von ihnen schießen. Und dann wird daraus endlich Kunst. Ich werde das schönste und teuerste aller Elemente damit bekleben und beschmieren, für das wir es missbrauchen. Ich werde tonnenweise Plastikmüll heranschaffen lassen. Ganze LKW-Ladungen werde ich in Plastiktüten, mit denen wir unsere Erde beschmutzen, mit denen wir uns selbst zerstören und für die wir so viel Gold ausgeben, um noch mehr Gold zu erwirtschaften. Ich werde alle drei Penisse mit diesem Müll von oben bis unten zukleben, bis nichts mehr, aber auch gar nichts mehr von ihnen zu sehen sein wird. Versteht ihr? Ein völlig sinnloses Bauwerk aus unfassbarem Werk mit völlig sinnlosem Müll überdeckt. Eine in sich geschlossene Dummheit. Eine Sinnlosigkeit, die in sich logisch ist. Ein Rennen, ein Arbeiten, ein Schuften für Müll, um noch mehr Müll zu produzieren. Um einen noch dickeren Ring, um einen noch größeren Penis zu erbauen. Bis wir alle, die gesamte Tierheit, völlig sinnlos und ohne jeden Grund in geistiger Armut und selbstproduzierten Müll zugrunde gehen. Das Foto werde ich dann zur Krönung ganz groß vor diesen Müllhaufen stellen, damit auch jeder sieht, wofür wir unseren eigentlichen Reichtum ausgeben. Das, meine Freunde, wird mein Kunstwerk sein. Olaf sah schon lange nicht mehr auf seinem Hocker. Er stand jetzt mit beiden Hinterhufen auf ihm und streckte die linke Hufe mit dem emporgehaltenen Zeh gen Himmel. In dieser Haltung verharrte er mehrere Sekunden, die Augen geschlossen. Martin und Knut fingen spontan an zu klatschen. Teils, weil sie nicht wussten, wie sie reagieren sollten, teils aus wirklicher Bewunderung vor diesem Auftritt. Es war bereits später Abend geworden und die Sonne war schon lange untergegangen. Aber Olaf war nun in Höchstform. Als hätte er sich selbst mit seinen Worten motiviert, fing er an, Laternen und Lampen anzuschalten. Entschuldigt mich, meine verehrten Gäste, aber ihr habt mir schon genug Zeit gestohlen. Jetzt muss ich eine Nachtschicht einlegen. Ich sage es euch, ein Leben als Künstler ist nicht leicht. Ich muss jetzt weiterarbeiten, ich muss jetzt weiter vorankommen. Guten Abend, es hat mich sehr gefreut. Martin und Knut zogen davon, aber keiner von beiden hatte weder die Lust noch die Kraft, mit dem angebrochenen Abend noch irgendetwas anzufangen. Todmüde liefen sie im stillen Einverständnis zu Knuts Hütte. Martin ging der goldene Käfig, den sich Olaf in seinem früheren Leben selbst gebaut hatte, nicht mehr aus dem Kopf. Ebenfalls die goldenen Ringe beschäftigten ihn. Was bringt ein goldener Ring, wenn man nicht selbst strahlt? Und sitzen nicht die meisten Tiere in einem goldenen Käfig? Die einen, wie seine Eltern, in einem kleineren namens Doppelhaushälfte, die anderen in einem größeren namens Vorstadtvilla? Ist der goldene Käfig das unsichtbare Band? War das auch der Grund für seine Entscheidung, ein Jurastudium anzufangen? Wollte er sich nicht auch einen goldenen Käfig bauen? Wollte er sich nicht auch einfach einen immer größeren goldenen Ring kaufen, ohne sich wirklich gefragt zu haben, warum? Sie erreichten die Hütte. Todmüde ließ sich Martin auf sein neues Bett fallen. Er schlief fest in dieser Nacht und träumte intensiv. Er träumte von Ameisen. Ameisen, die auf einem großen goldenen Ring wohnten, Ameisen, die sie kurz nach ihrer Geburt selbst in Ketten legten, sich dann die Augen ausstachen und den Rest ihres Lebens mit Blei an den Füßen bis zur Erschöpfung im Kreis liefen. Sie liefen und liefen, bis der Tod sie endlich erlöste. Dankeschön.
Das Kapitel habe ich aus zwei Gründen gelesen, oder eigentlich aus einem Grund in Hannover, das war so ein bisschen auch die Zeit, die Timeline, die man hatte, und das Kapitel hat einfach gut in diese 30 Minuten, die ich hatte, gepasst, und es war halt abgeschlossen. Ich glaube, das ist bei meinem Buch ganz schön, dass man das kapitelweise lesen kann und nach jedem Kapitel ein bisschen einen Break haben kann und dann wieder einsteigen kann. Aber dieses Kapitel jetzt, was ich davor gesagt habe, mit diesem Reisen und Schreiben, ich glaube, das wäre jetzt ein gutes Beispiel, um das vielleicht konkret zu erklären. Es hat sich eigentlich aus drei Begegnungen oder drei Situationen zusammengesetzt. Also ganz am Anfang meiner Reise war ich tatsächlich in einem heiligen Tempel in Indien und da gab es tatsächlich drei Türme. Diese drei Türme haben jetzt nichts mit diesen drei goldenen Penissen zu tun, aber das habe ich mir abgespeichert, das fand ich irgendwie spannend, weil alle drei Türme auf relativ engem Raum waren und tatsächlich zu verschiedenen religiösen Strömungen gehört hat oder gehören haben. Das zweite, wo das Ganze stattgefunden hat, das war Arur. Arur ist eine relativ bekannte Hippie-Kommune. Die heißt in meinem Roman Arur, aber es ist Auroville. Auroville kann man googeln, das ist eine Hippie-Gemeinschaft, oder ich nenne sie Hippie-Gemeinschaft. Die Menschen dort wären wahrscheinlich ein bisschen beleidigt, da ist ein bisschen mehr dahinter, aber die habe ich besucht, da war ich zum Beispiel nur einen halben Tag, ich wollte da ursprünglich zwei Wochen bleiben, hat mir das aber nicht so gefallen, aber ich fand die Idee unfassbar cool und ich fand dieses Ganze, diese Gemeinschaft gut und diese Gemeinschaft wurde dann eben auch in diesem Roman verarbeitet und diesen Künstler, den es gibt, also das Zebra, das zum Beispiel ist eine reine Erfindung, den habe ich so gar nicht getroffen, aber ich habe in Pondicherry, das ist südöstlichen Indien habe ich zufällig einen Dänen kennengelernt, der total irre war und der hat mir diese, wir sind durch die Stadt gelaufen, eine Nacht und der hat mir diese Idee, oder wir haben diese Idee zusammen gehabt, wir haben ein blödes Schild gesehen, irgendwas mit Garbage und er hat gemeint, ja, dieses Schild müsste man einfach mit Müll zukleistern. So sind quasi aus diesen drei Begegnungen, die ich niemals gehabt hätte, habe ich das irgendwie zu diesem Kapitel zusammen kombiniert und dieses Kapitel selber wäre so ja niemals entstanden, hätte ich diese drei diese Zeitspanne für mich selber gehabt und hätte ich nicht diese drei Möglichkeiten oder Situationen erfahren. Und ich glaube, so läuft das ganz gut. Und ich finde das halt schön, wenn man das dann, oder was heißt schön, das ist glaube ich individuell, man kann das machen, wie man möchte, aber ich glaube, mir gefällt das ganz gut, das nicht einfach tagebuchmäßig dann runterzuschreiben, heute habe ich das erlebt, sondern wenn man das kombinieren kann und daraus aus dem Erlebten was Neues machen kann, was aber die Kernaussage an sich beibehält, so hat das Buch jetzt funktioniert.
Das erinnert ja schon so ein bisschen an eine Fabel, ne?
Das ist eine Diskussion, die ich öfter mal höre. Fabel oder nicht, mir hat mal jemand gesagt, also tatsächlich auch in einer Eckkneipe, dass es auf keinen Fall eine Fabel wäre, da eine Fabel definitionsgemäß nicht länger als 100 Seiten sein darf. Ob das so stimmt und ob das wichtig ist, weiß ich nicht. Aber mir ist es eigentlich egal, wie man das Buch nennt. Man darf das, also für mich ist es keine Beleidigung oder auch kein Kompliment, das als Fabel zu bezeichnen. Ich selber würde sogar sagen, ja, es hat die Grundlage einer Fabel. Also wenn man das als Fabel erkennt und das tatsächlich dann auch nicht nur als Science Fiction liest, sondern das als Gesellschaftskritik wahrnimmt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen.
Ja, ich glaube, Fabel kommt daher, dass du ja diese Tiere nimmst und sie auf Eigenschaften reduzierst. Das Gnu hat, das kann ich mit drei Adjektiven beschreiben. Den Elch kann ich mit drei Adjektiven beschreiben. Das ist natürlich was in der Fabel auch essentiell ist.
Das ist komplett richtig. Es sollte nicht so komplex werden. Und was ich aber vor allem wollte, war, weil ich bin in Deutschland groß geworden und das würde ich dir schon sagen, da hatte ich, okay, Glück oder nicht Glück, das will ich jetzt, das ist auch wieder subjektiv, aber sagen wir mal so, ich würde schon sagen, in der westlichen Welt aufzuwachsen, hat man relativ viele Vorteile, man ist prinzipiell privilegiert. Und wenn ich jetzt natürlich als Schriftsteller aus Deutschland nach Indien gehe und dann hätte ich das so geschrieben mit Menschen oder mit Charakteren, dann hätte ich große Probleme, das auf meine Grundthematik, die ich ausdrücken wollte, die mir wichtig war, zu reduzieren. Weil dann hätte ich verdammt aufpassen müssen mit eben politischen Themen, mit dem Vergleich vielleicht Deutschland, westliche Welt und Indien. Dann wären auch Gender-Themen drangekommen. Warum ist es ein männliches Gnu und kein Weib? Also ich wollte all das, was momentan vor allem in linker Politik und auch zu Recht ganz breit und leider mit relativ wenig Ergebnissen oder rauskommt, das wollte ich alles vermeiden. Es ging mir gar nicht darum, irgendwelche Länder untereinander zu vergleichen. Es ging mir auch nicht darum, ja, über Rassismus oder Feminismus etc. zu sprechen. Ich wollte das tatsächlich einfach auf diese Grundthematik, ein junger Mensch, der sich irgendwie versucht, selber zu finden und einfach irgendwie Probleme in dieser Gesellschaft hat. Wäre das jetzt für mich, andere hätten das anders umgesetzt, aber wäre das einfach nur, oder wäre das mit Menschen passiert in der realen Welt, wäre das immer ganz anders geworden und das wäre vielleicht auch zu trocken geworden und dann zu langweilig, weil mir geht es gar nicht darum, dass ich die Welt erkläre. Also diesen Anspruch habe ich nicht und jeder, der diesen Anspruch hat, finde ich zumindest sehr selbstbewusst, sagen wir mal so. Mir ging es tatsächlich darum, das einfach so einfach wie möglich darzustellen und dass, wenn ich das schaffe, also wenn dem Leser die Geschichte gefällt, das ist alles, also wenn er sagt, das war keine Zeitverschwendung, freue ich mich total. Noch viel mehr würde ich mich freuen, wenn dann irgendwann mal jemand sagen würde, hey, ich habe dein Buch gelesen, in diesem Kapitel habe ich wirklich über mich selber nachgedacht oder über die Gesellschaft oder über was ich tue, dann hätte ich damit mein Ziel erreicht. Und ich glaube einfach, das geht viel einfacher. Ich glaube, Selbstreflexion kann auch wehtun. Ich glaube, da braucht man auch ein bisschen Mut. Und ich glaube, wenn man das auf diese kindliche Art und Weise oder beziehungsweise in dieser Fabelform macht, kann man da ganz spielerisch reflektieren. Ich glaube, dass das, also je trivialer das ist, oder je trivialer man das Grundproblem darstellen kann, ich glaube, desto einfacher ist es, darüber nachzudenken. Und zwar ehrlich. Weil man, umso weniger man sich selber ja verraten muss. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt so versteht, was ich meine, aber das war so auch ein bisschen der Hintergedanke.
Klar, das macht halt eine Ebene zwischen mir und den Figuren und deshalb kann ich irgendwie besser darüber nachdenken, vielleicht, ja. Hast du Tiere recherchiert? Also, hast du dir angeschaut, weiß nicht, Tierdokus, Zoos?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir dann, also ich bin kein ich bin kein Experte jetzt in Meeresschildkröten, da habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht und habe mir auch recherchiert. Das Gleiche war bei den Geckos der Fall. Es gibt ein Kapitel im Zauberwald zum Beispiel, letztendlich ist das ein Drogentrip und zwar nimmt man da Pilze und jetzt kennt man sich mit Pilzen ein bisschen aus, aber wie die tatsächlich verflochten sind im Wald und wie die Kommunikation zwischen Pilzen und Wald und Bäumen dargestellt wird, das habe ich dann schon recherchiert. Also ich habe da schon versucht, also es ist jetzt kein wissenschaftliches Buch, aber ich habe versucht schon dann auch jetzt nicht total abgedreht, irgendwelche Lügen zu schreiben. Also das, was ich da geschrieben habe, kann ich dann glaube ich so auch unterschreiben und das würde dann auch so ein Biologe sagen, okay, das ist zumindest nicht falsch. Das war mir dann schon wichtig.
Ich musste wahnsinnig oft irgendwie so schmunzeln, als ich deinen Text gerade nochmal gehört habe und habe mich so gefragt, ob du auch bewusst irgendwie diese Tiere als Protagonistin nimmst, um dich so ein bisschen über Menschen lustig zu machen und über die Gesellschaft vielleicht auch.
Das ist ein bisschen eine gemeine Frage. Also sagen wir mal so, ich mache mich sehr gerne über mich selber lustig. Und ich mache mich auch sehr gerne über Freunde lustig, aber auch mit dem Wissen, dass sie das verkraften und auch mit dem Wissen, dass ich das zurückbezahlt bekomme. Also ich glaube, man kommt sowieso nicht lebend raus. Also ich glaube, wenn man das alles zu ernst nimmt, hat man ja auch nichts davon. Also ich weiß nicht, das ist alles so ein bisschen Schwachsinn, weil auch, klar, man hat Pläne, man weiß, wo man ungefähr hin will, man weiß, wo man vielleicht stehen will. Das finde ich schon sehr motiviert, wenn man so sagt, in ein paar Jahren möchte ich da. Das ist so die klassische Frage in einem Jobinterview, also in einer ernsthaften Karriere. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ich weiß nicht, dann sagt man natürlich irgendwas dazu, aber wirklich ernst nehmen. Also ich finde das total schwachsinnig. Und ich glaube manchmal, dass einfach Humor hilft. Und ich glaube, über sich selber sich lustig zu machen und eben halt auch über diese, auch über die Gesellschaft, ja. Also man nimmt das schon ernst und ich will ja keinem die Ernsthaftigkeit abnehmen und ich respektiere Menschen oder die Gesellschaft dann schon, aber ich glaube, das alles mit so ein bisschen Lächeln zu sehen, ist ganz wichtig. Aber auch wichtig, dass man da nicht arrogant rüberkommt, sondern tatsächlich auch sagt, grundlegend nehme ich mich selber da nicht so ernst, ja.
Welches Tier wärst du denn?
Das ist auch eine gemeine Frage. Ich persönlich habe mir da beim Schreiben gar nicht so viele Gedanken gemacht, tatsächlich. Ich habe mir da aber leider, oder was heißt leider, vielleicht auch normal, also ganz viele Freunde oder Bekannte, die das mittlerweile auch gelesen haben, sagen, ja, Amri Martin, das Gnu, das bist ganz klar du. Und dann denke ich mir so, okay, damit habe ich jetzt eigentlich überhaupt nicht gerechnet. Also ich meine, klar, ist das irgendwo ein bisschen ich, weil letztendlich ist es eine Reise, die ich selber gemacht habe, aber ich würde mich jetzt niemals mit Martin so sehr identifizieren, ich sage mir, das bin ich. Aber ich glaube, ich glaube prinzipiell, dass das Buch ein Teil von mir ist, weil das meine Gedanken sind und weil das meine Charaktere sind und weil es einen Grund gab, dass ich diese Charaktere gewählt habe. Und wie gesagt, da gibt es einen weltberühmten Schriftsteller und natürlich habe ich irgendwann mal Lust, dass ein bisschen von mir in ihm ist. Und ich finde zum Beispiel auch, okay, die alkoholkranke Fledermaus, die irgendwie Menschen lesen kann, in Seelen schauen kann, wenn das ein bisschen ich bin, weniger alkoholkrank, aber mehr in Menschenseelen blicken können, wäre auch schön. Also ich hoffe oder ich glaube, dass in jedem Charakter, der irgendwie wichtig ist in diesem Buch, ein bisschen von mir drin ist. Und sonst ist das, glaube ich, diese Frage immer, wie viel Schriftsteller ist da selber drin, finde ich immer... Also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die hat, glaube ich, vor 2 Jahren ihr Debütroman veröffentlicht und die hat gesagt, okay, sie hat ganz, ganz klar, ist nichts von ihr drin oder sie hat absichtlich nicht über ihr eigenes Leben geschrieben, weil eben das wäre für sie zu einfach gewesen, das wäre Bauchpinselei. Sie schreibt über andere Themen, finde ich ein bisschen schwierig. Also ich gebe ihr recht, zum großen Teil ist es tatsächlich so, dass viele, vor allem junge Schriftsteller, in ihren ersten Romanen sehr viel über sich selber schreiben, gleichzeitig kann ich mir das aber auch nicht vorstellen, wenn du ernsthafte Literatur oder sagen wir mal so Literatur, die du selber ernst nimmst, wenn du da sagst, da ist gar nichts von dir drin. Letztendlich hast du damit Monate, vielleicht sogar Jahre deines Lebens verbracht. Du hast an den Charakteren gearbeitet, du hast dir Gedanken ausgearbeitet, du hast gekürzt, dazu geschrieben, Kapitel weggenommen. Also ich glaube, dass da immer etwas von dir selber drin steckt.
Ja. Wenn ich jetzt hier unseren Fragebogen richtig sehe, war es das, glaube ich. Amri, möchtest du noch was sagen?
Ja, eigentlich wollte ich das zum Anfang sagen, aber man kann das ja auch am Ende. Ich wollte mich sehr, sehr, sehr für die Einladung bedanken. Ja, von meiner Seite den größten Dank und vielen, vielen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch. Hat mir sehr, sehr gefallen.
Danke dir auch.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.